Wir wollen uns jetzt mit einem sehr ostdeutschen Thema beschäftigen. Gestern kam nämlich die Nachrichtenmeldung, dass die Ansiedlung der Intel-Fabrik bei Magdeburg tatsächlich vorerst auf Eis gelegt ist. Auf Eis gelegt heißt, dass Intel angekündigt hat, dass das Ganze sich verzögert. Die Vermutung ist um so 2 Jahre. Die Befürchtungen sind relativ groß, dass damit einhergeht, dass es gar nicht kommen wird. Hintergrund ist, dass Intel in einer Krise steckt. Und das heißt jetzt ganz konkret für Intel, dass sie beschlossen haben, das ist momentan keine Sache, die sie finanzieren können und wollen. Was sehr interessant ist, weil sehr viel schon darüber diskutiert wurde, was heißt es, wenn diese Fabrik kommt? Was bedeutet das für die Arbeitsplatzsituation vor Ort, für die Umwelt und so weiter und so fort? Und vor allem aber wurde auch viel über Geld gestritten, über Subventionen vom Staat dafür, dass diese Fabrik kommen soll im Kontext des neuen Aufschwungs Ost, dem Versuch, Industrie nach Ostdeutschland zu bringen. Und um über diese Nachricht und was das eigentlich bedeutet, hier zu sprechen, habe ich jetzt hier Matze vom Sozialkombinat Ost. Und ich würde gleich einfach damit auch einsteigen. So, diese Nachricht kam jetzt zumindest für mich relativ plötzlich und überraschend. Ich habe das so nicht ganz erwartet. Vielleicht ging es euch als Gruppe, die jetzt schon länger das Ganze beobachten und begleiten mit Analysen und Kommentaren, ein bisschen anders. Ja, was war sozusagen dein erster Gedanke oder Reaktion auf diese Meldung?
Ja, also wie du schon gesagt hast, für uns kam das jetzt weniger überraschend. Also ne, wir haben auch Intel ja in den letzten, das Thema generell der Intel-Ansiedlung, aber auch das Unternehmen Intel uns relativ stark in den letzten Jahren dann angeguckt seit der Ankündigung. Und auch wenn man sich die Unternehmensentwicklung angeguckt hat, da hat man mitbekommen, dass halt gerade in diesem neuen Foundry-Geschäft, in das Intel ja einsteigen möchte, was Pat Gelsinger, also der Chef-CEO, sich da ausgedacht hat, sozusagen, dass das der neue Ansatz ist. Man will da Zweiter hinter TSMC, also dem taiwanesischen Chip-Hersteller, werden auf der Weltmarktliste im Foundry-Bereich, also in der Chip-Auftragsfertigung, wenn man das so grob bezeichnen kann. Und da hat man in den vergangenen Jahren versucht, verschiedene Aufträge an Land zu ziehen, sei es VW, das hat man direkt an TSMC verloren, sei es aber auch zum Beispiel zuletzt jetzt mit der Sony PlayStation 6, wo man Aufträge gegenüber AMD, also einem anderen Konkurrenten, verloren hat. Genau, also es war relativ abzeichnbar. Das Unternehmen hat große Verluste eingefahren, hat schon angekündigt, sie wollen sich gesund schrumpfen, also Stellen abbauen. Da war mir schon so, ah ja, okay, ne, welche Auswirkungen hat das? Und langfristig sozusagen, und dann, als dann schon sich verdichtet hat, okay, zur Disposition steht auch diese Ansiedlung in Magdeburg, aber ja auch im polnischen Wrocław. Also da sollte dann die Prüfstrecke sozusagen für die Chips gebaut werden. Also noch eine zweite Fabrik, also generell dieser gesamte Ausbau des europäischen Chip-Baus steht zur Disposition. Da war schon klar, okay, was machen Sie? Also wir haben natürlich auch gewartet, wie wird dann die Entscheidung fallen. Genau, das hat sich ja dann auch noch etwas gezogen. Montag dann nach Börsenschluss kam dann sozusagen nach US-Börsenschluss kam dann von Intel die Ankündigung, dass man das Projekt europäischen Ausbau erstmal für 2 Jahre auf Eis legt. Das heißt aber auch schon mit der Ankündigung, in 2 Jahren wird man dann nochmal drauf gucken, wie sehen die Geschäftszahlen aus. Kurz vorher kam dann noch die Info rein, dass sich Intel in den USA einen Deal mit dem US-Militär, das ist wenig überraschend, dass das US-Militär natürlich auch geopolitisch auf den eigenen inländischen Chipbauer, den einzigen, der die Fertigungskapazitäten hat, für derartige Großaufträge setzt und da mehrere Milliarden Auftrag vergeben hat, also sozusagen als Einzelauftragnehmer dann für das US-Militär zu produzieren, dann im Werk in Arizona, was auch parallel ausgebaut werden sollte. Da hat sich dann schon verdichtet, okay, wahrscheinlich wird man erstmal abrücken von diesem Gang auf den europäischen Chipmarkt. Genau, und so kam es dann auch. Und in 2 Jahren wird jetzt gesagt, soll dann mehr oder weniger nochmal drauf geschaut werden, ob man denn diesen Plan sozusagen wieder aus der Kiste holt und dann diese Fabriken baut oder nicht oder anders. Also deswegen, diese 2 Jahre würde ich da auch nicht als besonders gesetzt sehen, sondern das ist eher so ein Vertrösten, sich lieber noch eine Tür offen halten, falls das Geschäft doch nochmal gut läuft. Aber das steht in den Sternen, würde ich eher sagen.
Also eher so ein sehr vorsichtiges, es könnte sein, dass damit das endgültige Aus da ist.
Genau. Also grundsätzlich, ne, Intel gehört jetzt erstmal das Gelände, auf dem diese Fabrik gebaut werden sollte. Ne, erste Baugenehmigung wurde ja kurz vorher noch erteilt. Ne, die ist auch relativ lange, sind solche Baugenehmigungen gültig. Also so über mehrere Jahre kann Intel da jetzt bauen. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den 2 Jahren. Genau, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie entwickelt sich das Unternehmen Intel, was in einer sehr veritablen Krise steckt. Du hast es ja selber gesagt, der Chipmarkt ist halt sehr von konjunkturellen Schwankungen betroffen und das Kerngeschäft von Intel war ja bisher diese Fertigung von diesem Intel Inside, also direkt sozusagen in PCs, Chips sozusagen eher für diesen Markt zu liefern. Das ist natürlich ein Markt, der nicht mehr so veritabel ist wie oder nicht mehr der einzige Markt ist. Gerade im Chip-Bereich ist natürlich gerade das ganze Smart Home, diese ganzen Sachen von Internet of Things Geschichten, also diese ganzen alltäglichen Sachen, auch natürlich die mobilen Endgeräte, also Smartphones etc. All das ist Intel findet faktisch gesehen nicht statt, ist da in dem Markt nicht aktiv gewesen bisher großartig und da würde man halt raus. Das sozusagen scheint bisher eher skeptisch auch im Markt aufgenommen zu werden und Intel scheint sich da noch nicht behaupten zu können, weswegen man jetzt scheinbar von der Strategie abgeht und wieder eher dann sozusagen auf diese klassischen Bereiche von Intel geht und natürlich diesen Großauftrag des US-Militärs.
Ihr habt ja jetzt vor allem in den letzten 2, 2,5, 3 Jahren, so wo es um diese Diskussion ging, da kommt die Fabrik, sehr viel euch damit beschäftigt, okay, was für Folgen hat das? Also auf der einen Seite so, okay, das ist ein Wetteinsatz mit der Subvention, ob das klappt oder nicht, aber auch so die Frage, was sind die Auswirkungen im Sinne von Klimaschutz, aber auch so Transparenz um das ganze Verfahren, wie ist die Mitbestimmung der Leute vor Ort, was für Auswirkungen hat es auf den Wohnungsmarkt? Und auch so die Frage von Beschäftigung und so. Also ganz viel euch damit auseinandergesetzt, so mit diesem Prozess von, es kommt jetzt auf jeden Fall. Kurz vielleicht jetzt einfach der Sprung auf dem Jetzt-Zustand, es kommt nicht. Habt ihr jetzt schon sozusagen ein Gefühl dafür, ob das auch Konsequenzen haben wird, dass diese Fabrik nicht kommt? Also jenseits von alles bleibt, wie es ist?
Ja, also genau, wir müssen natürlich auch in die Analyse gehen, auf Sachen beobachten, auf Sachen abschätzen. Es gibt natürlich, ne, sage ich mal, jetzt die großen Fragen, die wir da aufgesetzt haben, ne, die fallen jetzt, sage ich mal, weg, ne? Also die Frage von Wohnungsmarkt, die Frage von Wasserverbrauch, Stromverbrauch etc. Also solche Fragen stehen natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Punkt, ne, Intel hat leichte Vorarbeiten schon auf dem Gelände getroffen, ne? Das war ist relativ guter Boden, Bürdeboden. Das wurde da auch sehr skeptisch in der Region, gerade von so ansässigen Bauern gesehen. Auf der anderen Seite wollte das Land daneben einen sogenannten Hightech-Park bauen, hat dafür, das sollten erst die Kommunen machen, die wurden sich dann über so ein paar Steuerfragen nicht so besonders einig, dann ist das Land sehr schnell mit was sehr ungewöhnlich für ein Land, was immer sehr abgelehnt wurde mit der Begründung der schwarzen Null, dass man einen Kredit aufgenommen hat und dann das Land gekauft hat für diesen Hightech-Park und auch sozusagen den Kredit für diese Entwicklung dieses Hightech-Parks. Da wurde das Land vor einiger Zeit schon, als das anfing mit der Diskussion und mit der Debatte, kommt Intel oder vielleicht ziehen sie sich doch noch zurück, schon gefragt, was passiert. Da war dann nur die Antwort, naja, dann geben wir das an andere Unternehmen, die eben nicht Zulieferer sind. Also so eine, naja, dann haben wir Fläche, ja, wir werden die schon irgendwie los, was eher nicht der Fall ist. Also so ein bisschen, also wirkte da, der Plan B war so, naja, dann gucken wir halt, ob es irgendwer anders haben will. Also jetzt auch nicht der durchdachteste Plan des Landes. Ne? Also man hatte da jetzt keine Backup-Option von Landesseite aus. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in Bernburg, sollte sich ein größerer Zulieferer anmieten, ne? Auch in Halberstadt sollte ein Zulieferbetrieb der Automobilindustrie entstehen. Also da sind verschiedenste Ansiedlungen in kleineren Maßen natürlich schon passiert. Aber da ist die Frage, was passiert mit denen eigentlich? Werden die jetzt auch doch nochmal einen Rückzieher machen? Wie weit sind die auch teilweise mit ihrer Ansiedlung? Natürlich auch hat Intel schon einige Mitarbeiter in Magdeburg. Auch da kann man, das sind natürlich hoch ausgebildete Personen, die sicherlich auch woanders unterkommen, ne? Also das sind so diese kleineren Fragen, die sich jetzt daran anschließen. Was verändert das? Und auf der anderen Seite aber auch die Auswertung dieses gesamten Prozesses. Also, ne, Intel wurde als das große Investitionsvorhaben, die große Strukturförderung, der Quantensprung hat für die Wirtschaft im Osten, beziehungsweise in Sachsen-Anhalt, hat Rainer Haselhoff gesagt. Also, es sind so alles Bezeichnungen, ne, die irgendwie ganz große, wieder die blühenden Landschaften versprochen haben. Wir waren da eh schon skeptischer, ob das denn überhaupt diese blühenden Landschaften bringt. Und gleichzeitig wurde das so verkauft. Man war da immer mit Intel Hand in Hand. Klar gab es immer mal so kleinere Querelen. Man hat sich da sehr gut immer einspannen lassen von so einem Großkonzern. Und am Ende sagen wir, es war nie eine Strukturförderung für den Osten, sondern es war eine Subventionierung in die Taschen von Großaktionären halt am Ende, die dann halt sozusagen so ein, ja, sehr unrentables Geschäft von Intel halt irgendwie sollte dann subventioniert werden plötzlich. Und natürlich stecken da auch geopolitische Überlegungen einher von Abhängigkeit von außereuropäischen Produkten, von außereuropäischen Märkten und Produktionssphären. Also das war nie das, was es kommuniziert war, sozusagen. Und auch natürlich die Fragen, es hat sich hier in der Stadt auch an manchen Stellen bereits relativ karitativ, sage ich mal, gezeigt. Man hat die großen Förderungen gingen dann auch durch die Presse. Das waren dann so die, dass man beim ersten FCM Geld dazu gesteuert hat. Man hat da zuletzt noch eine große Anzeigetafel, die wird sicherlich da hängen bleiben, aber gesponsert von Intel. Ne? Man ist beim SCM als Sponsor mit eingestiegen. Also sind so verschiedenste und auch der Zuliefererbetrieb für die Chipindustrie, ich schon angesprochen aus Bernburg, der ist beim SCM als Trikotsponsor eingestiegen. Also auch das sind natürlich Fragen, ne? Was bleibt da? Aber auch durchaus haben auch kleinere Vereine bereits davon Intel Spenden erhalten. Das sind natürlich davon ausgegangen, dass das auch in den kommenden Jahren dann so bleibt. Auch da ist die Frage, wie wird da sozusagen der Rauszug dann, was für Folgen wird das haben? Das sind natürlich kleinere Fragen, aber durchaus viele und die sich jetzt schon ergeben, durchaus. Aber natürlich was anderes, als hätte Intel diese Fabrik gebaut und in 3 Jahren gemerkt, dass dieses Geschäft sich nicht lohnt und dann wären hier 2.000, 3.000 Arbeitskräfte auf einmal ihren Job los gewesen. Das wäre natürlich auch nochmal ein ganz anderer Impact.
Es ist natürlich, die Spenden für Vereine oder so ist ja erstmal ein Nettogewinn an der Stelle, auch wenn praktisch sich darauf zu verlassen, dass es in Zukunft auch kommt, dann traurig ist, wenn es nicht kommt. Aber so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, das Land hat auf jeden Fall Geld in den Sand gesetzt damit, richtig?
Ja, das Land hat, naja, was heißt in den Sand gesetzt? Das Land hat halt Grundstücke gekauft und angefangen, diesen schon auszubauen und hat zuerst so Bausachen angefangen auf diesem Hightech-Park. Da ist die Frage, wird das Land das jetzt los? Also, es ist eine Lage direkt an der A14. Jetzt nicht die unattraktivste Lage, aber sozusagen das, was man da erhofft hat. Wir kritisieren auch an sich nicht, dass das Land da diesen Hightech-Park gebaut hat oder so oder auf die Idee kam und auch gar nicht, dass das Land da einen Kredit aufgenommen hat, weil wir an sich sagen, das ist durchaus möglich. Wir sagen eher, das Land könnte auch Kredite in anderen Bereichen aufnehmen. Wenn man es bei sowas schon macht, könnte man genauso Kredite im Bereich Bildung oder auch für zum Beispiel Rekommunalisierung von Krankenhäusern oder da, wo Krankenhausstandorte von Schließungen bedroht sind, weil da Privatkonzerne hinterstecken, die profitabel Krankenhäuser betreiben sollen, wo wir sagen, das Land könnte da genauso handeln und zum Beispiel Krankenhäuser vor Schließungen retten und damit ganze Regionen vor medizinischer Unterversorgung retten. Also dieser Schritt, der da gegangen wurde, sozusagen da auch dran zu bleiben und zu sagen, naja, wenn es da geht, warum geht das woanders nicht?
Es gibt ja auch andere Projekte ähnlicher Art, die momentan so grob in Ostdeutschland stattfinden. Unter anderem ist ja schon letzten Monat, kurz vor dem 20. August, der Spatenstich gewesen für eine neue Fabrik des taiwanesischen Halbleiterkonzerns TSMC in Dresden. Also da scheint es voranzugehen. Aber was sich da ja abzeichnet, ist, dass die momentane Politik ist es ja, große Unternehmen praktisch dazu zu bringen, sich anzusiedeln. Etwas, was ja auch unter dem Begriff Filialökonomie auch kritisiert und konkret auch sagt, dass es jetzt darum geht, eben dieses Geld zu verteilen auf eher verschiedene Sachen und da rauszukommen aus dieser Filialökonomie. Vielleicht ganz kurz, was genau meint ihr mit der Filialökonomie? Was ist der Prozess oder dieses Strukturvorgehen, was ihr da kritisiert?
Genau, Filialökonomie, das ist vielen teilweise auch ein Begriff sozusagen unter so einem Konzept der verlängerten Werkbank. Das umfasst nochmal ein paar andere Abhängigkeitsbereiche, aber grundsätzlich geht es darum, dass das haben wir insbesondere nach 1990, also dann als die Treuhand die alten volkseigenen Betriebe ja, sage ich mal, verscherbelt hat oder besser gesagt verschenkt hat an Westunternehmen, die sich damit A, einmal Konkurrenten losgeworden sind, also potenziellen Konkurrenten beziehungsweise auch bestehenden Konkurrenten und auf der anderen Seite einfach Produktionskapazitäten in das Billiglohnland Ostdeutschland verlagert. Und man hat dann hier viel Auftrag sozusagen gefertigt für westdeutsche Unternehmen. Das ging dann entweder direkt in den Markt oder halt sozusagen dann in die weitere Fertigungsstrecke in Westdeutschland. Also viele Firmen in Ostdeutschland, die wir hier haben, viele größere mittelständische Unternehmen gehören eigentlich Unternehmen in Westdeutschland, Unternehmensfamilien, ne, das sind teilweise Familienunternehmen auch, die sich dann hier günstig, sage ich mal, Fläche und Kapazitäten und auch Arbeitskräfte eingekauft haben. Ein klassisches Beispiel aus Sachsen ist ja Riesa Teigwaren, ist so ein Klassiker, wo die NGG ja auch sehr stark gekämpft hat. Ne? Also die NGG hat da zuletzt auch eine große Kampagne gefahren, Lohnmauer niederreißen, weil die Lohnunterschiede einfach teilweise 700, 800 € Einstiegsgehälter waren im Vergleich zu den Kollegen in Westdeutschland im selben Unternehmen. Also, und das ist so der Durchschnitt, den wir auch erleben. Und da werden dann sozusagen einfach verlängerte Werkbänke im Osten gebaut und auch jede Förderung, die natürlich da reinfließt, die fließt eigentlich sozusagen dann wieder in die Unternehmensgewinne von westdeutschen Unternehmen beziehungsweise auch multinationalen Großkonzernen. Und da sehen wir halt ein Problem drin, dass das eben nicht die Lösung sein kann von Wirtschaftsförderung, weil das basiert einfach auf einer Idee von Trickle-Down, also dass, wenn man oben Reichtum schafft, dann die unteren Klassen sozusagen davon profitieren und sozusagen in den unteren Schichten, in den unteren Einkommensmilieus dann die Einkommen aufsteigen und sozusagen, ne, wenn es oben allen gut geht, dann geht es unten auch allen gut. Das ist halt eine absolut widerlegte Theorie, die einfach auch nicht stimmig ist und gleichzeitig schafft es aber Abhängigkeiten. Und natürlich ist dann die Frage, wenn es dann darum geht, wenn es mal einem Unternehmen schlecht geht, wenn es dann mal nicht so gut läuft in einem bestimmten Wirtschaftsbereich, ne, welche Firmen werden zuerst geschlossen? Das sind dann nicht selten auch die ostdeutschen Standorte, die dann zur Abrede stehen. Das haben wir in der Automobilindustrie gesehen, das GKN, also in der Zulieferindustrie. So, und da ist jetzt natürlich auch die Frage, was passiert mit VW, auch gerade ein strauchelnder Konzern, der die Wende im Verkehrsbereich nicht mitgeschnitten hat und nicht zum E-Auto gut genug und schnell genug gewechselt ist und jetzt ja auch dolle ins Straucheln gerät. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert dann hier mit den Zuliefererbetrieben, gerade in Sachsen-Anhalt oder auch den direkten Produktionsfilialen VWs in ja auch Sachsen und Thüringen. Das sind die Fragen, die sich damit einhergehen. Genau diese Ansiedlung von TSMC und ja auch Infineon in Dresden, die ja schon eine Chipfabrik dort haben und die halt ausbauen, auch mit auch subventioniert in beiden Fällen. Vom Staat natürlich nicht in der Höhe, wie Intel hier subventioniert geworden wäre. Genau, da ist natürlich dann auch die Frage, wie bestandhaft sind die, ne? Bei TSMC, habe ich selber schon gesagt, das ist natürlich einer der größten, das ist der Weltmarktführende, der Intel hatte auch nie die Ambition, TSMC 1 sozusagen zu überholen oder so. Sie haben gesagt, sie wollen Platz 2 hinter TSMC werden, also ne, das ist nochmal ein anderes Unternehmen, also da kann man sich recht drauf verlassen, dass die ausgehen und die wollen natürlich ihre Produktion auch teilweise rausverlagern aus Taiwan, weil natürlich mit der Frage des Taiwan-Konflikts natürlich auch dann Unsicherheiten im europäischen Markt verursacht wurden, die ja dann im Endeffekt auch zu der internen Siedlung, sozusagen zu der Idee mit reingespielt haben.
Das, was für mich da so ein bisschen noch als Frage mitschwingt, ist, also diese Meldung kam ja jetzt so auch als relativ gravierende Entwicklung so in den größeren Medien rüber, also so für MDR, Tagesschau und sowas logischerweise. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt eigentlich ein Signal, dass diese Strategie, die da gefahren wird, um einfach große Unternehmen in Ostdeutschland anzusiedeln, nicht aufgehen wird oder ist das eher ein Einzelfall? Habt ihr dazu eine Einschätzung?
Ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns genauso stellen, die auch, glaube ich, jetzt nicht am alleinigen Beispiel von Intel festgemacht werden kann. Ne? Welche ist diese, sage ich mal, auch so staatsinterventionistische Wende im dass der Staat sozusagen konkret versucht, Wirtschaft zu fördern und da reinzugehen und auch wirtschaftliche Bedingungen zu setzen, wie produziert werden soll, etc. So ein bisschen die Frage, geht diese Wirtschaftspolitik auch generell von, wir machen reine Großunternehmensförderung, mehr oder weniger, der Bundesregierung geht die auf. Die erlebt natürlich mit diesem Leuchtturmprojekt Intel, sage ich mal, einen herberen Rückschlag. Gleichzeitig zieht das Unternehmen sich daraus und nicht die Bundesregierung oder die Landesregierung, so, die halten bis auf letzte Blut und die werden auch weiterhin verkaufen, das Intel in 2 Jahren kommt oder beziehungsweise dass er nur auf 2 Jahre verschoben hat. Also Rainer Haseloff hat sich da dementsprechend schon geäußert. Das geht erstmal sozusagen, wird dieses Wirtschaftsprojekt, ist diese Idee erstmal so ein bisschen runtergefahren. Auf Bundesregierungsebene erleben wir jetzt eine Debatte, die zwischen Christian Lindner und Robert Habeck verläuft. Robert Habeck, der sagt, ah ja, er kann die 10 Milliarden sehr gut im Klima- und Transformationsfonds gebrauchen. Also sozusagen dann die Förderung einfach sicherlich kleinteiliger auf andere Bereiche umverteilt wird. Oder aber auch weiterhin an größere Unternehmen wahrscheinlich dann, beziehungsweise halt über Umwege, über Konsumentenumwege sozusagen dahin umverteilt wird. Ein Beispiel war ja so ein bisschen die E-Auto-Prämie oder so, die natürlich der Automobilindustrie sehr zugute kam. Und gleichzeitig Christian Lindner, der sehr ja der Verfechter der schwarzen Null ist und natürlich sei mit dem, wenn der jetzt die 10 Milliarden aus dem momentanen Bundeshaushalt, aus dem Entwurf, der gerade diskutiert wird, einfach rausstreicht, dann ist seine Haushaltslücke letztendlich geschlossen und er kann einen Haushalt mehr oder weniger jetzt schon mit einer schwarzen Null verabschieden. Das ist natürlich eine Debatte, also die beiden haben sich da auch schon geäußert, Christian Lindner über Twitter, Robert Habeck über andere Kanäle. Die Debatte werden wir natürlich auch begleiten, ne, wo wir sagen, nee, wir finden Investitionen gut, aber Investitionen in die sozial-ökologische Infrastruktur sind halt auch enorm wichtig. Das sind Bildung, Gesundheit, Ausbau von erneuerbaren Energien, wo ja der Osten teilweise auch schon relativ weit vergleichsweise ist.
Das ist also eine ganz konkrete Forderung eigentlich. Investitionen sind gut, aber bitte an den richtigen Stellen. Ich habe es auch schon gesehen, so die Reaktionen sind sehr interessant. Rainer Haseloff verteidigt weiterhin sozusagen dieses ganze Projekt, das er da angestoßen hatte. trotz der Aufeislegung. Die Linke wiederum aus der Opposition heraus sagt, das ist jetzt die Chance, das Geld umzuverteilen im Wesentlichen und an ganz viele kleine Standorte zu schieben. Jenseits von dieser Frage oder dieser Einforderung, die ihr jetzt gerade aufgemacht habt, so, was bräuchte es jetzt im Nachgang dieser Entscheidung? Wo könnte man jetzt ansetzen für einen sinnvollen Umgang mit der Frage, wie es in der Gegend aussieht und die ganzen sozialen und Arbeitsverstrickungen?
Also wir sagen auch, also genau darauf auch zu setzen, also ne, grundsätzlich halt auch wieder mehr in soziale Infrastruktur, eben nicht soziale Sparmaßnahmen. Also wir sehen teilweise Einstellungsstopps in Bereichen der öffentlichen Verwaltung, der direkten Versorgung, Nahsorgung, also ne, im Kita-Bereich oder so. Wir sehen einen enormen Lehrkräftemangel, wir sehen Krankenhausschließungen, wir sehen einen ÖPNV, der überhaupt nicht so ausfinanziert ist, dass er große Sprünge wagen kann, gerade im ländlichen Raum. Ich finde, ist ja einfach grundsätzlich nicht existent, mehr oder weniger. Also es sind dann noch kleinere Betriebe, wo man einmal, zweimal am Tag einen Bus durchs Dorf fährt. Dass das jetzt kein attraktiver ÖPNV ist, ist, glaube ich, allen klar. Also wir sehen dann außerhalb der Oberzentren Halle, Magdeburg, Dessau, da krasse sozusagen Maßnahmen, wo auch rein investiert werden könnte, wo eben Strukturförderung auch helfen würde, wo eine Ostförderung auch ansetzen würde. Also das sind so die drängenden Fragen, wo wir sagen, okay, lasst uns darauf konzentrieren und eben nicht immer der große Traum von, wir holen uns hier ein tarifungebundenes, großes, riesiges Aktienunternehmen rein und die, ne, der Markt regelt. Also das, davon muss man sich verabschieden. Und gleichzeitig ist die Realität natürlich sowohl in Sachsen-Anhalt als auch auf Bundesebene ist die FDP an der Regierung beteiligt. Wir haben hier zwei Juniorpartner der CDU, die SPD und die FDP, also man dreht sich hier so ein bisschen im Kreis. Also ne, wir haben da jetzt nicht die große Hoffnung, dass plötzlich da ein Umdenken auf politischer Ebene stattfindet und man jetzt losrennen wird von sich aus und plötzlich mal die Schulen saniert und die Lehrkräfte vernünftig bezahlt und versucht, besser auszubilden und mehr auszubilden im Land und irgendwie Kitas vernünftig finanziert und dafür einen guten Personalschlüssel setzt und Krankenhäuser rekommunalisiert. Also das wird alles nicht mit der momentanen Landesregierung und auch nicht mit der Bundesregierung passieren, wenn dort nicht aus den einzelnen Kommunen, wenn dort nicht von Seite der Bürgerinnen und Bürger auch entsprechender Druck kommt. Wir sehen auch, wenn genug Druck da ist, sozusagen genug öffentliche Forderung da ist, dann kann da auch ein Umdenken passieren oder dann wird eben auch mal Geld in die Hand genommen.